Für alle, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, in verständnisvollen Worten, was ist Anthroposophie?
Anthroposophie ist eine esoterische Weltanschauung, die begründet wurde von um die Jahrhundertwende, kurz danach, von Rudolf Steiner. Die Verankerung im Südwesten ist deshalb so stark, weil hier die erste Waldorfschule gegründet wurde. Ursprünglich kommt diese Weltanschauung aus der sogenannten Theosophie. Die gab es schon ein bisschen länger. Steiner hat dann quasi seinen eigenen esoterischen Laden aufgemacht. Und man muss sich das vorstellen, das ist im Grunde Hellseherei. Steiner nennt seine eigenen Hellsehereien Geisteswissenschaft, um dem Ganzen einen etwas seriöseren Anstrich zu geben. Aber im Grunde schreibt Steiner über eine geistige, verborgene Welt, die nur er schauen kann, über geheime Gesetze, die hinter allem stehen. Und das geht wirklich durch alle Themenfelder von Menschenkunde über Landwirtschaft und Medizin, eben diese ganzen Anwendungsfelder. Dort sieht er überall geistige Kräfte. Das ist ein ganz eigenes, ja, man muss schon sagen, verrücktes Weltbild. Und wenn man sich mal in diese Originalschriften hineinvertieft, dann muss man sich wirklich wundern, dass so eine Weltanschauung so eine Popularität oder Bedeutung erlangt hat. Die Planeten sind wiedergeborene Planeten, die Menschen sind alle wiedergeborene Wesen, die auf der Geistleiter immer weiter emporsteigen. Es ist sehr schwierig, in ein paar Sätzen zu umreißen, dieses irrationale Weltbild, aber ich kann nur jedem empfehlen, sich einfach mal so ein Originalwerk zu holen. Das ist in gewisser Hinsicht beeindruckend.
Sie haben es bereits angeschnitten, diese Weltanschauung genießt gerade hier im Südwesten Deutschlands ja nicht gerade wenig Popularität. Wie erklären Sie sich das?
Wie gesagt, Stuttgart gilt so ein bisschen fast als das Rom der Anthroposophie. Das hat einfach damit zu tun, dass Rudolf Steiner hier einen Geldgeber gefunden hatte, um seine erste alternative anthroposophische Schule zu gründen, die Waldorfschule hier an der Stuttgarter U-Landshöhe, die immer noch existiert. Und von dort hat sich im Grunde diese Bewegung immer weiter ausgebreitet und verfestigt. Es gibt hier die meisten anthroposophischen Kliniken, es gibt die meisten anthroposophischen Landwirte, es gibt die meisten Waldorfschulen. Also das Phänomen ist zwar inzwischen, hat sich vor allem auch in den letzten 10, 20 Jahren über ganz Deutschland ausgebreitet, aber hier ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, einfach der Kern im Grunde der Bewegung in Deutschland und vor allem die ganzen Institutionen, die sagen, wir wenden diese Anthroposophie an in der Medizin, in der Landwirtschaft, in der Pädagogik.
In Ihrem Aufsatz, wir können alles außer impfen, warum Querdenken eine Stuttgarter Vorwahl hat, in dem erwähnten Sammelband fehlender Mindestabstand, zeichnen Sie die Geschichte der Demonstration von ImpfgegnerInnen so ein bisschen nach, kommen dabei zu sprechen auf die Lebensreformbewegung, um dann später zu schreiben, heute sind die Grünen die natürliche Heimat aller Anhänger alternativer Heilmethoden. Mit Blick auf die Corona-Pandemie, in der die Grünen ja eine Rolle eingenommen haben, die meisten Corona-Infektionsschutzmaßnahmen zu stützen, wie auch ja die Forderungen zu unterbreiten, die Politik solle sich an der Wissenschaft orientieren, bis hin zur Forderung der Impfpflicht der Allgemeinen. Wie passt das dann mit der Bewegung der ImpfgegnerInnen, die in der Anthroposophie ja beheimatet ist, auch zusammen?
Ja, man muss sagen, diese starke Anthroposophie-Prägung der Grünen ist ein bisschen ein Teil der Gründungsgeschichte, als ja sehr viele unterschiedliche Strömungen zusammenkamen, um diese Partei zu gründen. Und dazu gehörten eben vor allem im Südwesten viele Anthroposophen. Das ist so ein bisschen die Ursuppe der Partei. Diese ganze Haltung zur Alternativmedizin ist allerdings bis heute ein Stück weit davon geprägt. Man sieht es daran, dass zum Beispiel im Koalitionsvertrag auch dank grüner Mitwirkung ein Lehrstuhl für Alternativmedizin an der Uni Tübingen verankert wurde. Aber bei den Grünen, denke ich, kämpfen so ein bisschen diese Traditionslinie, die sich sehr stark diesen alternativen Bewegungen verbunden sieht und eine neuere wissenschaftsfreundliche Linie ein bisschen um die Hoheit. Und in der Corona-Krise hat sicher offiziell ganz klar diese wissenschaftsaffine Linie gewonnen. Aber ich denke, an der Basis und von der Tradition her gibt es eben eine starke Neigung, vor allem zu diesen ganzen Demeter-Produkten, zu dieser alternativen Heilkunde. Und die Grünen versuchen da immer so ein bisschen einen Spagat oder versuchen dieses schillernde Doppelgesicht der Grünen, einerseits wissenschaftsfreundlich, andererseits glaubt man an okkultistische Landwirtschaft. Das will man der Öffentlichkeit nicht allzu offen präsentieren. Deswegen sucht man auch immer wieder nach Formelkompromissen. Aber ich denke, an der Basis ist eben immer noch eine sehr starke Neigung zu diesen Themenfeldern der Anthroposophie.
Und warum findet sich gerade in Baden-Württemberg Ihrer Meinung nach ein Hort der Anthroposophie, außer dass hier, wie Sie erwähnt haben, die Ursprünge dieser Pseudowissenschaft und ja esoterischer Weltanschauung liegen?
Ja, es ist schon ein bisschen eine alternative Spießbürgerlichkeit, habe ich ein bisschen genannt, die da zum Ausdruck kommt. Es ist schon auffällig, dass in diesem pietistisch geprägten Baden-Württemberg diese Weltanschauung so einen großen Zulauf gefunden hat. Es ist vielleicht so ein bisschen die Suche nach, so wie der Pietismus nach den persönlichen Glaubenserfahrungen fragt, ist es auch so ein bisschen die Abgrenzung von Institutionen, von großen Strukturen und zu einem persönlichen Glaubensverhältnis. Da ähnlich vielleicht sogar in der Struktur ein bisschen dieser Pietismus und diese Anthroposophie, die sicher durch die Alternativbewegung infolge der 68er auch einen starken Aufschwung nochmal erfahren hat. Wobei man sagen muss, diese Anthroposophie ist offen nach allen Seiten. Es gab unter den Nationalsozialisten Menschen, die der Anthroposophie nahestanden. Heute galt sie eben im Zuge der Nach-68er-Bewegung eher als eine linksliberale Bewegung. Diese okkultistische Bewegung ist, sagen wir mal, so ethisch neutral und so verrückt, dass sie sich im Grunde jedes Kleid anziehen kann, sage ich.
Kommen wir zu einer Untergruppierung in der Anthroposophie, der Waldorfschulpädagogik und ihrer Rolle in der Corona-Pandemie. Auch hier in Freiburg war von ja, einigen Skandalen die Rede, in der systematisch gegen die Maskenpflicht verstoßen worden sei und es zu diversen Ausbrüchen gekommen sei. Und sich auch großflächig gegen ja das Impfgeschehen allgemein organisiert worden sei. Alles Zufall?
Impfskepsis war an Waldorfschulen schon vor Corona sehr verbreitet. Es gibt auch Zahlen darüber, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg 30% der Schüler oder der Eingeschulten eben nicht zum Beispiel gegen Masern geimpft waren. Das hat einfach den Hintergrund, einen esoterischen Hintergrund, der aber natürlich nicht offen kommuniziert wird. Es hat was mit dem Reinkarnationsglauben zu tun. Die Anthroposophen glauben, dass man ein Masernfieber benötigt, damit sich der Geist richtig in den neuen Körper, in den er sich dann ausgesucht hat, inkarnieren kann. Deswegen hält man eine Masernimpfung, die auch dieses Masernfieber verhindert, steht man der sehr skeptisch gegenüber. Das wird natürlich alles der Öffentlichkeit gegenüber anders präsentiert. Das ist dann quasi in der Öffentlichkeit präsent als solche sehr oft kolportierten Denkfiguren wie Kinderkrankheiten sind gut für die kindliche Entwicklung, das gibt einen Reifungsschub. Alle diese Figuren haben letztlich einen esoterisch-anthroposophischen Background, der aber so verstörend ist, dass man damit nicht an die Öffentlichkeit geht. Also diese Impfskepsis, esoterisch begründet, gab es eben schon vor Corona. Jetzt allerdings mit Corona ist das Ganze natürlich nochmal sehr viel virulenter geworden, weil eben klar war, für alle sichtbar war, an Waldorfschulen, viele Leute aus der Waldorfbewegung sind aktiv bei diesem Querdenken auf Demonstrationen. Es gab sehr große Auseinandersetzungen um die Maskenpflicht. Auch von offizieller Seite wurde lange bestritten oder bis zum Schluss bestritten, dass Masken für Grundschüler überhaupt nicht gesundheitsschädlich seien. Also da ist die Anthroposophie und die Waldorfschule voll in diesen weltanschaulichen Konflikt geraten und zeigte sich ganz offensichtlich anfälliger für diese Querdenkenbewegung als die öffentlichen Schulen.
Gilt das Verbergen der finsteren okkultistischen Gedankenwelt der Anthroposophie hinter einer vermeintlich alternativ friedlichen Fassade auch für die Homöopathie, also für die anthroposophische Alternativmedizin?
Ja, ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall, weil auch das ist so verrückt, dass man es eigentlich kaum glauben mag. Es gibt ganze Reinkarnationslisten, wonach jede Krankheit nach Steiner auf ein gewisses Fehlverhalten im letzten Leben zurückzuführen ist. Also Interesse für Musik und Asthma und Bindegewebsschwäche und Interesse für die Sterne, solche Zusammenhänge werden da nahegelegt. Das ist wirklich verrückt. Und was dazu kommt, ist, diese anthroposophischen Ärzte sind eben nicht wie die Heilpraktiker eine eigene medizinische Subkultur, sondern das sind alles ausgebildete Mediziner, die zusätzlich sich anthroposophisch weiterbilden lassen. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Physiker eine Fortbildung in Astrologie machen würde. Das ist verrückt, aber offenbar bedient man damit eine gewisse Nachfrage nach solchen spirituellen Angeboten. Was ich daran so problematisch finde, ist, dass man als Patient oder Kunde bei so einem Arzt eigentlich nicht sicher sein kann, behandelt er mich nun wie einen normalen Menschen oder wie ein Steinerwesen. Und ein Mensch nach Steiner, der hat eben nicht nur einen körperlichen Leib, sondern einen Ätherleib und einen Astralleib. Da wird also mit ganz anderen, völlig abwegigen Methoden gearbeitet. Und selbst Journalisten gegenüber ist das eben nicht klar, ob diese Menschen nun anthroposophisch argumentieren oder medizinisch. Ein Beispiel: In der Debatte über die Impfpflicht meldete sich ein Kinderarzt Baden-Württemberg zu Wort, der Pressesprecher des Berufsverbands der Kinderärzte, der sich gegen die Impfpflicht für Jugendliche oder Kinder aussprach. Und wenn man dann ein bisschen nachrecherchiert, merkt man, der Mann ist anthroposophischer Mediziner und hat schon publiziert zum Thema, wie Vitamin-D-Mangel die Inkarnation behindert. Also das sind Leute, ich will gar nicht sagen, die sind grundsätzlich handeln irrational, aber die haben auch eine Seite, die ganz klar esoterisch fundiert ist, und es ist einfach nicht für den Laien erst recht nicht auseinanderzuhalten, wann dort auf welcher Grundlage im Grunde Medizin betrieben wird.
Ja, und auch in Ihrem Aufsatz schreiben Sie, Krankheiten haben im ewigen Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt für die anthroposophische Medizin einen erzieherischen Sinn. Sie sind karmischer Ausgleich für Fehlverhalten im letzten Leben. Zu starkes Selbstgefühl kann nach der Wiedergeburt zu Cholera führen, sinnliche Ausschweifung zu Lungenentzündung. Wer im vorherigen Leben zu selten musiziert hat, leidet unter Asthma. Wer zu wenig Interesse an den Sternen gezeigt hat, wird mit Bindegewebeschwäche gestraft. Kein Comedy, sondern Anthroposophie. Wie erklären Sie sich das, dass dieser Comedy-Club so erfolgreich im Verborgenen agieren kann, obwohl der Spaß längst vorbei ist, wenn man hinter die Fassade blickt?
Ja, das hat ganz viel eben mit Geschichte, mit Traditionsbildung und mit einer sehr guten PR zu tun, weil, wie gesagt, man versucht dann diese Schriften, diese Originale einfach zu verniedlichen, zu verharmlosen, umzutexten für die und quasi in die Jetztzeit als gesellschaftsfähig zu übersetzen. Sie müssen sich vorstellen, es gibt inzwischen Stiftungslehrstühle von anthroposophisch geprägten, sehr reichen Leuten an den deutschen Universitäten. Es gibt, wie Ihr Kollege Herr Müller auch schon kennenlernen durfte, auch an der Uni Freiburg einen anthroposophischen Oberarzt, der ganz offensichtlich Unsinn zu Impfungen erzählt. Das heißt, diese Leute sind inzwischen im Universitätsbetrieb und sind dort auch für Studenten gar nicht so richtig dingfest zu machen. Erfreulicherweise relativ offen geäußert hat sich zum Beispiel Harald Mattes, der eben auf seinem anthroposophischen Lehrstuhl an der Charité sitzt, einem Stiftungslehrstuhl, der behauptete tatsächlich, durch seine anthroposophische Medizin seien weniger Menschen an der Corona-Krankheit gestorben als in anderen Krankenhäusern. Dieser Harald Mattes verabreicht dort Meteoreisen in sehr hoher Potenz. Das ist im Grunde eine Art homöopathisch verdünnter Sternenstaub. Das alles gründet auch in irgendwelchen Schriften von Steiner, der sagt, Lichtsubstanzen helfen gegen Angst. Und Angst ist ja irgendwie auch der Auslöser für Corona, und deswegen gibt es also Meteoritensternstaub an einem anthroposophischen Krankenhaus, verordnet von einem Menschen, der einen Stiftungslehrstuhl für Anthroposophie hat. Das heißt, man muss da schon sehr genau hinschauen, um zu verstehen, dass hinter diesen Mitteln, die einfach gerne so als alternativ angepriesen werden, nichts anderes steckt als pure Esoterik.
Der Bundestag in Deutschland stimmte 1976 einstimmig gegen die wissenschaftliche Prüfung von Alternativmedizin. Der CDU-Politiker Karl Carstens, der auch eine Zeit lang Bundespräsident in Deutschland war, äußerte in der Debatte die These, wissenschaftliche Standards sind Sozialismus. Jetzt ist schon etwas Zeit vergangen. Im Deutschen Bundestag wird die Wissenschaft scheinbar mehr akzeptiert, als es jetzt vor 46 Jahren der Fall gewesen ist. Allerdings ist die wissenschaftliche Prüfung der sogenannten Alternativmedizin immer noch nicht vonstatten gegangen. Warum und wie lange wird es Ihrer Meinung nach noch dauern, bis die längst überfällige Überprüfung stattfindet?
In dieser Debatte, die ja ein Ausfluss des Contargan-Skandals war, die eigentlich dazu dienen sollte, man wollte ein Regelwerk schaffen, um eben die Wirksamkeit von Medikamenten wissenschaftlich abzusichern. Aber dank einer sehr massiven Kampagne, angeführt eben von anthroposophischen Medizinern, ist es gelungen, im Grunde den ganzen Bundestag davon zu überzeugen, dass es besser wäre, wenn Alternativmediziner, und dazu gehören Anthroposophen, Homöopathen und Naturheilkundler, ihre Mittel selbst überprüfen nach den eigenen Standards. Es wurde also ein völlig unwissenschaftlicher Wissenschaftsbegriff dort zugrunde gelegt, der im Grunde der Charlatanerie im Grunde Tür und Tor öffnet und auch dazu führt, dass solche Mittel im Grunde in der Apotheke verkauft werden und nicht im Budo-Laden. Diese quasi, wie soll man sagen, dieses amtliche Gütesiegel, dass es sich hier um eine irgendwie gesetzlich anerkannte Therapieform handelt, die ist sicher auch mitverantwortlich dafür, für diesen stark gestiegenen Einfluss. Und ich erkenne von keiner Seite bisher irgendeinen Anlauf, an dieser Regelung etwas zu ändern. Da verdienen zu viele Leute dran. Wenn man sich die Umsätze dieser homöopathischen und anthroposophischen Medizinhersteller auch anschaut, das sind nämlich keine kleinen Handwerker, sondern richtig große Unternehmen, die da Umsätze in Milliardenhöhe machen. Da hat keiner ein Interesse dran, diesen Medizinstatus zu verlieren. Und kein Politiker möchte es sich mit einer Kundschaft anlegen, die diese Medizin nachfragt, die sie vielleicht deshalb nachfragt, weil die klassische Medizin viel zu eng getaktet, viel zu wenig Zeit mitbringt. Im Grunde sind das zwei Systeme, die ganz gut zusammenpassen. Hier eine Hochleistungsmedizin und zum Ausgleich gibt es dann ein bisschen Voodoo von der Alternativmedizin für die Leute, denen das alles zu wenig menschliche Zuwendung bedeutet. Aber leider gibt es keinen, kann ich zumindest nicht erkennen, politischen Anlauf wie in anderen europäischen Ländern, diese Alternativmedizin mal offensiv zurückzudrängen. Es gab Aufstände, es gab Versuche innerhalb der Grünen, da eine klare Linie zur Homöopathie zu finden. Allein das ist auch schon wieder gescheitert. Eine Staatssekretärin ist jetzt im Amt, die der Demeter-Bewegung nahesteht. Also da sind die Verbindungen auch der Grünen dann doch noch zu eng in diese Alternativszene, als dass man da, glaube ich, auf einen schnellen Wandel hoffen könnte.
Jetzt hat das Buch Fehlender Mindestabstand den Untertitel Die Corona-Krise und die Netzwerke der Demokratiefeinde. Jetzt kann man bei der Anthroposophie die Demokratiefeindlichkeit eher erkennen, wenn man hinter diese Fassade blickt. Deutlicher wird es bei der sogenannten Querdenkenbewegung mit ihren unterschiedlichen Labels, die ja Seite an Seite mit Rechtsextremen und Reichsbürgern und anderen offensichtlichen DemokratiefeindInnen demonstriert. Jetzt kann man aber sagen, ja okay, der Ist-Zustand ist blöd, es ist aber so schwierig, da jetzt etwas zu machen, wenn man sich da gegen einen Kapitalfluss von Millionen, Milliarden Euros wenden müsste. Warum würden Sie aber dagegen plädieren, diese Bewegungen zu ignorieren, da sie eine laute, aber dennoch kleine Minderheit darstellten, und dafür zu plädieren, diese ernst zu nehmen und in ihre Macht einzuschränken?
Naja, das ist sicher nur der harte Kern der Überzeugungstäter, aber ich denke, die sehr hohe Zahl der Menschen, die diese ganzen alternativen Therapieformen zum Beispiel nutzen, die dieser alternativen Medizin zuneigen, das sind doch schon Zahlen, die in 20-30%, wenn nicht noch mehr, der Bevölkerung zuneigen. Und hier ist einfach ein Einfallstor für irrationales Denken, das dann irgendwann kein Halten mehr findet an Fakten, das auch nicht mehr durch Fakten korrigiert werden kann. Wenn ich irgendwann irgendeine Esoterik glaube, laufe ich schon Gefahr, einem rationalen Diskurs nicht mehr zugänglich zu sein. Deswegen denke ich, muss man das vor allem in diesen einzelnen Themenfeldern, wäre es schon hilfreich, diese Debatte mal offensiv zu führen, statt sie aus ökonomischen Gründen oder aus politischen Gründen, statt ihr immer auszuweichen. Corona hat gezeigt, irrationales Denken hat schwerwiegende gesundheitliche, manchmal sogar tödliche Folgen. Wenn jetzt so eine Bewegung auch noch quasi den Angriff Russlands auf die Ukraine leugnet, und das sind genau dieselben Leute, die dort genau dieselben Sprüche machen, die sich ihre Wirklichkeit einfach zurechtzimmern, dann wird es irgendwann politisch gefährlich. Das mag jetzt erstmal auf dem Papier, an den Wahlergebnissen noch nicht bedeutend sein, aber ich glaube, die Zahl derer, die diesem Weltbild zuneigt, ist deutlich größer.
Und wie soll man sich dieser politischen Auseinandersetzung stellen, wenn doch die Erfolgschancen auf den ersten Blick ziemlich gering erscheinen?
Naja, also das ist natürlich auch viel vorauseilender Gehorsam. Es hindert niemand daran, keine Partei, keinen Abgeordneten, diese Fragen einfach mal politisch zu stellen und diesen Bewegungen und ihrem irrationalen Weltbild dort entgegenzutreten, wo es politisch gefährlich wird. Und das fängt eben dort an, dass man wirkungslosen Medikamenten diesen Anschein des Medikamentes entzieht. Das ist in anderen europäischen Ländern auch gelungen. Es gibt zum Beispiel immerhin die Bewegung, dass Homöopathie nicht mehr als Zusatzbezeichnung geführt wird von den Ärztekammern. Das ist auch in mehreren Bundesländern schon abgeschafft, außer in Baden-Württemberg. Also man kann im Kleinen da durchaus Erfolge erzielen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Generationenfrage. Ich glaube und hoffe, dass da eine neue Generation heranwächst, die da ein kritischeres Verhältnis zu diesem alternativen Milieu und seinen Weltanschauungen pflegt. Das heißt nicht, dass man alles gutheißt an den bestehenden Strukturen, aber diese Alternativen sind eben Scheinalternativen, in denen große Gefahren lauern.